Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Ich starte gleich mal mit dem Predigttext für heute. Markus Kapitel 5, 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gerasener. Und er, nämlich Jesus, trat aus dem Boot. Als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und keiner konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war jeden Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen und er schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah aus der Ferne, lief er zu ihm, fiel vor ihm nieder auf den Boden und er schrie, er gröhlte: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zuvor zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und der Besessene sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend hier vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten Jesus und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Die Sauherden flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Land. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und was mit den und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus, zu deiner Familie und verkünde ihnen, welch große Taten dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin. Und er fing an, in den 10 Städten auszuposaunen, welch große Wohltaten ihm Jesus getan hatte. Und jeder wunderte sich, war erstaunt. Ja, eine bombastische Geschichte. Und es geht hier um Dämonen tatsächlich, aber noch viel mehr um Jesus, wie wir dann auch noch hören und auch schon gehört haben. Und wenn es um Dämonen geht, sie werden auch mal böse Geister, unreine Geister oder Engel der Finsternis genannt, Engel des Teufels. Na, da spaltet sich manchmal so die Christenheit, ne? Und man kriegt ja so ein komisches Gefühl. Und viele denken jetzt auch, mal sehen, was der da vorne sagt, ob das übertreibt, ne? Wie so seine Theologie ist. Und viele kriegen das ja auch mit. Es gibt immer so Extreme. Also auf der einen Seite gibt es die Christen, die sagen, also dieses Thema Dämonen und böse Geister ist spätestens seit biblischen Zeiten oder seit dem Mittelalter komplett überholt. Daran muss man nicht mehr glauben. Die Aufklärung hat doch bewiesen, die Wissenschaft hat doch bewiesen. Damals versuchte man auch alle Phänomene übernatürlich zu erklären. Böse Mächte, gute Mächte im Widerstreit, wenn jemand krank wird, wenn ein Unfall passiert, wenn Kriege daneben gehen. Irgendwelche Dinge in der unsichtbaren Welt sind dafür zuständig und das hat mit Dämonen und mit Gott und all diesen Dingen zu tun und man suchte Erklärungen. Immanuel Kant aber, ein Philosoph, er sagte, Aufklärung bedeutet das Ende der Selbstverschuldung des Menschen in seinem Nichtwissen, so mit meinen Worten mal. Die Aufklärung klärt also auf. Es gibt eben schizophrene Menschen, das hat nichts mit bösen Geistern zu tun. Es gibt epileptische Anfälle, und das hat auch nichts mit bösen Geistern zu tun. Und manche haben mehrere Persönlichkeiten, das hat mit bösen Geistern nichts zu tun, sondern vielleicht mit traumatischen Erlebnissen. Und man hat mehrere Persönlichkeiten angenommen, um sich zu schützen, und kann in Rollen einsteigen und sich nicht mehr damit konfrontieren. Und in schwierigen Fällen ist man dann jemand ganz anderes. Das ist doch bewiesen. Es gibt psychische Erkrankungen, und das hat doch mit Dämonen nichts zu tun. Darum sollten wir heute nicht mehr davon reden, sollten es der Vergangenheit überlassen und uns den Fakten zuwenden. Das ist das eine Extrem. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Extrem, wo man ständig von Dämonen und bösen Geistern spricht. Hinter jedem Busch irgendwo ein Dämon. Nachts spazieren gehen im Dunkel, oh Hilfe, Herr, beschütze mich, es könnten böse Geister kommen. Und das habe ich selber schon von Leuten gehört, wenn das Knie weh tut, dann wird dem Dämon des Knieschmerzes geboten. Wenn jemand einen schlechten Traum hat, dann wird der böse Geist des schlechten Traums geboten. Und so hat man überall andere Verantwortliche für Dinge, die im Leben geschehen, aber einfach manchmal natürlich sind oder mit unserem alten Wesen zu tun haben. Es sind immer andere irgendwo verantwortlich, und wir müssen in diesen Kampf eintreten und gebieten und vielleicht noch den Namen des Dämonen finden. Und dann ist das manchmal nichts Einmaliges oder in Vollmacht, sondern ein langer Prozess und häufig ein Prozess, der nicht endet. Und solche Christen beschäftigen sich dann immer damit. Es ist ja auch faszinierend. Hat jemand Rockmusik gehört, muss er sich freisprechen lassen. Das ist dieses andere Extrem. Und beides lehrt die Bibel nicht, sondern vielleicht so irgendwo, und wie unsere Geschichte auch zeigt, so ein Weg dazwischen. Jawohl, es gibt Dämonen, böse Geister. Es gibt diese unsichtbare, übernatürliche Welt, die sich immer wieder auch manifestiert in dieser Welt und Manifestationen sucht. Das gibt es wirklich. Davon spricht die Bibel. Der Teufel ist keine Chiffre für die Summe des Bösen schlechthin, sondern er ist eine Persönlichkeit. Und auch er hat Diener. Und die nennen sich nicht Engel wie bei Gott seine Diener, sondern sie nennen sich Dämonen, böse oder unreine Geister. Das gibt es. Aber die Bibel lehrt auch, dass es jemanden gibt, der viel größer ist und der Herr darüber ist, wie wir sehen werden. Ich möchte zuerst von unserem Text uns kurz zeigen, was das so für Symptome sind hier bei diesem besessenen Mann. Also es sind gravierende Symptome, Kennzeichen. Und es wird extra gesagt, ein Mensch. Also denkt nicht, das ist ein Tier oder irgendwas, sondern es ist ein Mensch, den Gott erschaffen hat, den Gott liebt, den er in diese Welt gesetzt hat, geboren von Mutter, gezeugt vom Vater, ein Mensch wie wir alle, aber schaut, was aus einem Menschen werden kann, wenn er gebunden ist, wenn er gefangen ist, wenn er nicht mehr sich selbst, wenn er nicht mehr sich selbst besitzt, sondern ein anderer ihn besitzt und er deswegen besessen ist. Schaut einmal. Und das Erste, ich glaube, was uns so ins Auge fällt, ist seine gewaltige Kraft. Ne? Eine übernatürliche Kraft. Er kann Eisenketten zerreißen, er kann Seile zerreißen, also wie Simson damals durch Gottes Kraft. Ne? Aber so dieser Mann nicht durch Gottes Kraft, sondern durch dämonische Kraft. Eine übernatürliche Kraft. Und man konnte ihn binden, womit man immer wollte. Er zerriss alles. Er ließ sich nicht von Menschen bändigen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Apostelgeschichte 19. Also Paulus konnte ja auch Dämonen austreiben. Und da gab es 7 jüdische junge Männer, die sagten, das wollen wir auch können, das ist ja spektakulär und wir wären besonders geistlich und würden vielleicht religiös ein paar Stufen hochsteigen. Und sie dachten, dann nehmen wir auch mal den Namen Jesus, und dann gingen sie auf einen Besessenen im Namen von Jesus und der sagte, Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber euch kenne ich nicht. Und wie ging das aus? Dieser eine Mann mit einem Dämon hat alle 7 Männer verprügelt, sodass sie nackt fliehen mussten. Also übernatürliche, gewaltige Kräfte, wo man sagt, das ist nicht mehr normal. Und so sehen wir es hier bei diesem Gerasener. Ein anderes, was wir bei ihm sehen, ist diese Unreinheit Oder wir können sagen, unheilig. Er wohnte bei den Gräbern. Im Alten Testament wird mal gesagt, wer einen Toten berührt, der muss sich 7 Tage absondern, bis er überhaupt mal wieder irgendwo in Berührung mit Menschen kommen darf und er wieder heilig ist. Und der wohnte hier bei den Gräbern. Es zog ihn zu den Toten, es zog ihn hin zur Unreinheit. Und das ist das Gegenteil von heilig und Gott zugehörig. Vielleicht gehört auch dazu, was Matthäus berichtet, dass er nackt war, die Kleider von sich riss und dass da irgendwo Schweine sind, wo nachher die bösen Geister rein wollen. Und dass das Ganze im 10-Städte-Gebiet ist und nicht im jüdischen Gebiet, im Heidengebiet. Das alles erwähnt Markus, um zu zeigen, dieser Mensch ist unrein. Dieser Mensch ist getrieben von anderen Geistern. Ein drittes Kennzeichen, was wir hier bei ihm sehen, ist die Selbstzerstörung. Der Hang, sich selbst zu verletzen und sich selbst zu zerstören. So eine Art Todessehnsucht, deswegen auch dieser Aufenthaltsort bei den Toten. Er schlug sich mit den Steinen, als wollte er die bösen Geister, das Böse in sich damit zerstören und vertreiben. Oder wollten die Geister ihn töten? Wissen wir nicht genau. Aber letztendlich ein Hass gegen sich selbst, ein Hang zur Selbstzerstörung und eine gewisse Todessehnsucht. Ihr kennt die Geschichte, als Jesus mit ein paar Jüngern vom Berg der Verklärung runterkam und da war da ein Riesenauflauf und da sagte jemand, ja, irgendwo mein Sohn und deine Jünger konnten nicht. Und Jesus widmete sich dem und der Mann sagte, mein Sohn, von Kind auf schon, oftmals wird er gerissen hin und her und gezerrt von einem bösen Geist und er hat Schaum vor dem Mund und er zittert und er zappelt und liegt am Boden und dieser böse Geist will ihn immer wieder ins Wasser und ins Feuer hineinzerren, um ihn zu zerstören. Und Jesus gebietet und der Junge wird heil und frei. Und der Vater bekommt einen ganz anderen Jungen zurück. Ein viertes Fleisch, es gäbe noch mehr so an Kennzeichen. Also diese große Kraft, diese Unreinheit, dieser Selbstzerstörungsdrang. Ein viertes ist übernatürliches Wissen. Ich weiß nicht, ob er den Text noch so in Erinnerung hat, aber dieser Mann, der weiß Dinge, das wussten nicht mal die Jünger und alle anderen eben auch nicht. Er konnte ja sagen, du Sohn des Allerhöchsten. Diese Bekenntnisse haben wir kaum. Jesus treibt mehrmals im Markus-Evangelium böse Geister aus und da sagen mal die bösen Geister, du bist der Sohn Gottes oder du bist der Heilige Gottes. Und Jesus sagt sogar, verbietet ihnen das zu sagen, damit es noch nicht vor der Zeit bekannt wird. Aber wir merken, diese bösen Geister, sie wissen mehr und somit der Besessene weiß mehr, als er eigentlich wissen könnte, weil er eben auch aus der unsichtbaren Welt kommt, aus der Jesus auch gekommen ist und Fleisch geworden ist und in diese Welt eingetaucht ist. Da gibt es also einen ganz anderen Durchblick. Wir werden ja selber mal staunen, wenn uns die Augen geöffnet werden. Und da gibt es eine Menge Hierarchien. Auch im Epheserbrief ist davon die Rede. Herren der Welt und Throne und Mächte und Gewalten und so weiter und so fort. Also wir werden mal staunen, was da alles so ist. Und er bekennt Sohn des Allerhöchsten und sagt damit, und an der Spitze von all dem ganz oben drüber ist der lebendige Gott und dessen Sohn und Bevollmächtigter bist du, Jesus. Das ist ja auch ein super Bekenntnis, ne? Also da gibt es immer Dinge, die können dann Angst machen. Und er muss es hier sagen, ne? Sonst hat es keiner sagen können. Und der Allerhöchste ist Gott und du bist sein Sohn. Das ist so wichtig. Es gibt Christen, die lehren immer irgendwo, die bösen und die guten Mächte kämpfen miteinander. Gott und Teufel kämpfen miteinander. Das lehrt die Bibel nicht. Sie lehrt keinen Dualismus so auf Augenhöhe und wer wird jetzt gewinnen und wenn ich genug Gebete als Treibstoff hineingebe bei Gott, dann wird er gewinnen und so weiter, kommt man in einen Riesenstress. Und diesen Dualismus kennt die Bibel nicht, sondern Gott ist einsame Spitze und Jesus ist sein Sohn. Amen, genau, richtig. Und der Teufel ist weit drunter. Er darf überhaupt nicht, wenn Gott es ihm nicht erlaubt. Denkt an Hiob. Der musste um Genehmigung fragen, der Teufel, ob er ihn antasten darf. Denk auch an hier, die mussten fragen, erlaubst du es uns in die Säue zu fahren? Und Jesus erlaubte es ihnen und er war der souveräne Herr, überleg mal. Ne? So groß ist Jesus, so sehr ist er der Herr, so mächtig ist Jesus. Und deswegen dieses übernatürliche Wissen, auch wenn dann der Dämon sagt, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und in Matthäus ist noch etwas dazu erwähnt, vor der Zeit. Das heißt, diese bösen Geister haben gewusst, dass sie einst ein schreckliches Ende haben. Das ist ein übernatürliches Wissen. Jesus offenbart das da mal in Matthäus 25, wenn er zu denen zu seiner Linken sagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln, also den Dämonen, bereitet ist. Also er wird am Ende richten. Offenbarung 20, Vers 10 ist von diesem feurigen Pfuhl die Rede. Und die Dämonen haben damals schon gewusst und wissen auch heute, da werden sie für ewig bleiben am Ende. Bis dahin sind sie gehalten, wie Judas schreibt, mit Fesseln der Finsternis. Also ein übernatürliches Wissen. Denkt auch an Apostelgeschichte 16, die Frau mit dem Wahrsagegeist. Auch das ist ein Dämon. Und sie schrie Paulus und seinen Mitarbeitern hinterher, das sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das konnte sie eigentlich gar nicht wissen. Aber dieser Geist ist aus der unsichtbaren Welt und damit hier ein übernatürliches Wissen, was eigentlich nicht sein konnte. Vielleicht genug dessen. Man könnte auch noch von dieser Legion sprechen, dass es nicht nur ein Geist war, sondern eine ganze Besatzungsmacht. Mit Legion wusste damals jeder Bescheid, römische Besatzungsmächte. Tausende von Soldaten besetzten das Land, beherrschten die Menschen. Und dieser Begriff ist nun auf die Dämonen. Und er hatte eben, dieser Mann, eine ganze Besatzungsmacht in seinem Leben. Er war nicht frei. Aber nun das viel Schönere, das viel Größere, das viel Herrlichere und was schon angeklungen ist, nämlich Jesus, der Herr, Jesus, der Sieger. Jesus ohne Angst, ohne Furcht. Jesus ganz souverän, er ist der, der frei macht. Das heißt vom Alten Testament, diese Verheißung, die Jesus auf sich bezieht, gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Und in Johannes heißt es, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und auch nach der Versuchung in der Wüste, Jesus sagt nur, hinweg mit dir. Und der muss verschwinden. Der Teufel, das ist Jesus. Und er selber sagt dann nochmal, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das gilt natürlich, wenn jemand besessen ist, einen bösen Geist in sich drin hat, woher auch immer der gekommen sein mag, das wird ja nicht erwähnt. Das gilt aber auch für unser ganzes Leben, da wo wir nicht frei sind, da wo wir in Zwängen drin sind, da wo wir in Süchten drin sind. Jesus ist so viel größer. Er ist unsere Hoffnung zu einem befreiten Leben in seiner Gegenwart und in seiner Nachfolge. Diese Größe sehen wir hier an manchen Stellen. Habt ihr das beachtet? Das Boot kommt an in dieser Gegend. Am Osten vom Jordan, Osten vom See Genezareth. Das ist ein Auswärtsspiel für Jesus und seine Jünger. Das ist nicht mehr jüdische Heimat. Das ist Heidenland, diese 10 Städte, römisch und griechisch geprägt. Garnisonen sind dort stationiert, jahrhundertelange griechische Prägung mit Göttern, Amphitheater und so weiter und so fort, hochgebildet auch, diese 10 Städte. Und sie kommen da in ein Auswärtsspiel hinein. Und dann kommt da gleich dieser besessene Mann, so als Kennzeichen, das Heidentum braucht Erlösung. Und wenn hier Erlösung geschieht, dann wird es das überall geben können, denn die Latte ist ganz oben bei diesem Mann. Und da heißt es, sie kamen ans andere Ufer und Vers 2, und als er aus dem Boot trat, nicht sie, er. Und man kann auch mal Kommentatoren lesen und es ist relativ gewiss, die Jünger blieben im Boot. Einmal dieses Heidenland, einmal diese Schweineherden dort, unrein für Juden und dann dieser Besessene, der auf sie losgeht, sozusagen, der sich nähert. Die Jünger bleiben im Boot. Sie werden, ich denke, Angst gehabt haben oder Vorurteile und sich nicht unrein machen lassen wollen, wie auch immer. Aber Jesus steigt aus dem Boot. Schwachheit zieht ihn an, in gewisser Weise auch Sünde, um zu vergeben. Und Gefangenschaft zieht ihn an. Wie gesagt, er ist gekommen, Gefangene frei zu machen und den Namen des himmlischen Vaters zu verherrlichen. Also da sehen wir wieder, wie sehr er Herr ist. Und noch einmal, wie sehr er Herr ist. Er sagt einfach nur, fahre aus. Und der böse Geist fährt aus. Da, wo irgendwelche komischen Dämonenaustreiber Exorzitien betreiben und nachher alles kaputt machen, vielleicht sogar über einen langen Prozess, der nicht endet, da spricht Jesus nur ein Wort, weil er Vollmacht hat. Und es ist erledigt. Und kein Elend, das sich christlich vermischt durch Pseudo-Experten und durchs halbe Leben zieht. Was wäre das für eine Freiheit? Sondern eine neue Fessel der Angst, des Bangens und des immer wieder und immer wieder. Jesus ist hier ganz souverän der Herr. Und es geht dieser Geschichte ja etwas voraus. Davor ist die Geschichte von der Sturmstillung. Vielleicht hat sogar der Besessene das aus der Ferne, mehr als 5 Kilometer kann das nicht im See gewesen sein, mit angesehen. Vielleicht hat ihn das auch angelockt, keine Ahnung. Aber diese Sturmstillung, und da heißt es in der Sturmstillung auch, es war ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, also ein großer Sturm. Und Jesus spricht da hinein, schweig, und es entstand eine große Stille. Jesus, der Herr, über die Naturkräfte. Auch nur ein Wort, schweig, so wie er in dein Herz hineinsprechen kann, wenn die Stürme in deinem Herzen sind, wenn du keinen Frieden hast, dann muss Jesus nur ein Wort sprechen, schweig. Und sein Friede kann sich in deinem Leben ausbreiten, das kann er. Sprich nur ein Wort, der Herr über die Naturkräfte. Aber hier in unserem sehen wir eben auch, dass er der Herr ist über die übernatürlichen Kräfte. Der Herr über die Dämonen. Er spricht eben auch nur, fahre aus in den Sturm dieses Menschen hinein. Das ist die Parallele der beiden Texte. Fahre aus in den Sturm des Lebens, in den Sturm hinein, den dieser Mensch beherrschte. Und dann am Ende, da heißt es, und kam zu Jesus und sah in dem Besessenen, wie er da saß, bekleidet, und vernünftig, den, der die Legionen unreiner Geister gehabt hatte. Und genau wie bei der Sturmstillung sich die Jünger fürchteten, heißt es hier, und sie fürchteten sich. Gott ist zu fürchten, wenn man seine Größe und Herrlichkeit sieht. Da sagt man nicht gleich, lieber Papa, komm, nimm mich auf den Schoß. Erstmal erkennen wir seine Größe und Heiligkeit. Aber was ich sagen wollte, nach dem Sturm wurde es ganz still. Und auch hier, der Mann sitzt ganz still dort, bekleidet und vernünftig. Ein Mensch, wie er hier genannt wird, wie Gott es sich gedacht hat. Und dieses vernünftig heißt, jetzt ist er wieder nüchtern geworden in seinem Denken und Reden. Vernünftig bedeutet hier realistisch. Wenn ihr vernünftig lest, das kommt in der Bibel öfters vor, die beste Übersetzung ist, er ist wieder realistisch geworden. Realismus rechnet auch mit der Übernatürlichkeit Gottes, das stimmt, aber sie ist nicht, diese Realität, dieses realistische Sein ist nicht spinnig, nicht abgehoben und ständig irgendwelche Trümmer hinterlassen, weil man verspricht und weil man meint und weil man immer völlig durchdreht und 3 laufen hinterher und nachher sagen sie, was war denn? Wieder mal spinnig, wieder mal unnüchtern. Passt doch nicht. Jegliche Erfahrung und Weisheit außer Spiel gelassen, irgendwo heiß aufgepumpt bist und geht nicht mehr, das macht man 3-mal mit und da hat man die Nase aber auch voll. Und er ist vernünftig und realistisch wieder geworden, was die Dinge des Lebens und des Glaubens anbelangt. Jesus, der Herr, das sehen wir hier. Er macht dann auch so und die Dämonen müssen in die Schweine gehen, die Schweine den Abhang runter. Das war eine kuriose Stelle. Manche sagen, das kommt aus irgendeiner Märchengeschichte und wurde da hineingefügt. Das hört sich ja an, Tierschützer gehen mit Schildern auf die Straße. Aber da zeigt sich ja nochmal die Gewalt der Dämonen. Wenn 2000 Schweine den Abhang runterrennen und ersaufen, die Gewalt der Dämonen, die in diesem Menschen war. Boah. Und die unreinen Geister gehören zu den unreinen Schweinen. Und wusstet ihr, dass Schweine schwimmen können? Müsst ihr mal googeln. Es gibt die Bahamas-Schweine zum Beispiel, die schwimmen da so schön durchs blaue Meer und holen sich das Futter von der Insel. Also Schweine können schwimmen, aber die ersaufen hier alle. Werden vernichtet durch die Dämonen. Wir hoffen die Dämonen auch, aber da lehrt die Bibel nichts, wie das genau geht, wie das mit den Dämonen weiterging. Sie wollten gerne in der Gegend bleiben, nicht vertrieben werden, 10-Städte-Gegend, Heidenland, unreine Gegend. Da fühlten sich die Dämonen wohl, lass uns hier in die Schweine sie ersaufen. Die Zukunft geht uns da nichts an, schweigt auch die Bibel. Aber das mit den Schweinen demonstriert nochmal diese ganze Macht von Jesus, die größer ist als die Macht der Dämonen. Und im letzten Teil möchte ich noch sagen, wie sind da die Reaktionen drauf? Einmal haben wir die Hirten, sie rennen davon und erzählen das überall, auch in den Städten. Erinnert uns so ein bisschen an Weihnachten, stimmt's? Da zur Krippe und dann gingen sie los und erzählten überall, was sie gesehen haben. Das machen die Hirten hier auch. Sie erzählen, was sie erlebt und gesehen haben. Sie verkünden das irgendwo da bei ihren Leuten. Die kommen dann und sehen den dort auch sitzen. Und dann erzählen nochmal die Augenzeugen, wie das denn war mit der Befreiung. Sie war also wahrnehmbar. Und wie das denn war mit den Schweinen. Und danach sagten sie Jesus, hau ab. Diese Reaktion gibt es auch. Da tut Jesus vielleicht sogar Wunder. Wir kennen das an anderen Stellen in Evangelien. Im Extremfall haben sie sogar gesagt, das tut er durch den Teufel und nicht durch den Heiligen Geist. Das war ein Extremfall. Aber auch hier die Reaktion, Jesus, hau ab. Warum sagten sie das? Schwer zu sagen. Das war ja der Bericht. Sie berichteten von dem Besessenen, der frei wurde. Und dann der gleiche Satz und von den Schweinen. Und dann werden die das so auf die Waage gelegt haben. Ne? Ist der Besessene 2000 Schweine wert? Oder ist es nicht wert? Was ist wertvoller, die Seele eines Menschen, dass der wieder gesund und frei wurde und leben kann, wie der Mensch ist? Oder der Profit von 2000 Schweinen? Ich habe mal so gedacht, vielleicht heute umgerechnet 300.000 Euro. Da waren sicher mehrere Besitzer und die Hirten haben von mehreren Besitzern die gehütet und die Römer aßen gerne Schweinefleisch, da gab es genug Römer, also da irgendwo. Deswegen, also Profit, was darf der Glaube kosten? Was darf die Mühe um einen Menschen mir kosten? Was darf sie mir kosten? Ich denke da manchmal an Gehasi und an Elisa im Alten Testament. Da ist der Sohn von der Schunammiterin verstorben, liegt auf dem Bett oben in der Kammer. Gehasi, der Knecht, wird losgeschickt, mit dem Stab des Propheten ihn aufzuwecken. Der rennt hin, legt einen Stab drauf, nimmt ihn wieder weg, geht zum Elisa und sagt, hat nicht geklappt, geht nicht, fertig, Schluss. So machen viele ihren Dienst, ihren Einsatz für andere Menschen. Ich habe es probiert, es war Pflicht, es klappt nicht, jetzt kann ich wieder Fußball spielen gehen. Darf man natürlich, klar. Aber was auch sonst. Und der Elisa kommt an und geht in das Zimmer, schließt die Tür zu, legt sich auf den Knaben, das war damals unverfänglich, heute wird man gleich denken, Glocken, legt sich auf den Knaben und geht im Zimmer rum, um sich wieder aufzuwärmen. Das heißt, Elisa mit vollem Einsatz gibt er sich hin. Von seiner Körperwärme gibt er hinüber zu dem Verstorbenen. Und so kommt es zur Auferstehung, er niest 7-mal und erlebt. Man kann also so oder auch so unterwegs sein für Jesus und ihm dienen oder eben auch nicht. Und dieser befreite Mann, wie ist seine Reaktion? Er will Jesus nachfolgen. Er wollte nicht nur Hilfe, sondern auch den Helfer. Also nicht so, danke, du hast mir geholfen, Herr, bis zum nächsten Mal, wenn es mir mal wieder schlecht geht, dann komme ich. Ne? Nein, er wollte, diese erfahrene Hilfe hat ihn zum Helfer geführt. Und er möchte ihm nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen, sagt er doch. Nimm mich mit. Und erstaunlicherweise sagt Jesus, nein. Bei manchen sagt er nicht, bei anderen ruft er in die Nachfolge. Sehr unterschiedlich, ne? Ihm nachzufolgen. Er sagt nein, sondern geh nach Hause in deine Familie. Da ist auch Nachfolge. Da bin ich auch bei dir. Und erzähl von dem, was du erlebt hast. Erzähl von dem, was Gott für dich getan hat. Von seinen großen Taten. Und so schickt Jesus die meisten von uns nach Hause. Manche schickt er auch in andere Länder. Aber das kann man gar nicht gegeneinander ausspielen. Ist beides unheimlich wichtig. trägt beides Früchte, zieht beides Kreise und von beidem wird man in der Ewigkeit etwas wiederfinden. Aber dieser, unser Mann hier, der Besessene, der geht nicht nur mal kurz nach Hause, sondern wie beschrieben wird, der rennt alle 10 Städte ab. Das ganze Gebiet Dekapolis, das 10-Städte-Gebiet östlich des Jordans, dieses heidnische Gebiet. Und da heißt es nicht nur, er erzählte, sondern das Wort meint, er posaunte hinaus. Schaut mal her. Und alle hatten ihn gekannt. Er war ein Phänomen damals. Schaut mal her, was Jesus, was Gott an mir und für mich getan hat. Er posaunte das hinaus. Also musste ihn nicht zum Jagen tragen. Man musste nicht sagen, nun musst du auch noch Jesus bekennen. Nun musst du auch noch vom Glauben erzählen, deinen Mitschülern und deinen Arbeitskollegen und deiner Verwandtschaft. Das sollte man als anständiger Christ doch tun. Nein, der war gar nicht zu bremsen. Weil er nicht nur wusste, wer Gott ist und was Gott tun kann, sondern weil er es erlebt hat. Das sprengt jede Dogmatik. Aber das ist immer wieder der Schlüssel dafür, wenn Menschen Jesus bekennen, weil sie Befreiung erlebt haben, weil sie Vergebung erlebt haben, weil sie einen Neuanfang erlebt haben, weil ihnen Jesus ganz neu groß geworden ist, ob beim Bibelstudium oder im Alltag oder wo auch immer. Und dann auf einmal sagen wie Petrus und Johannes, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So posaunt er das hinaus. Wir hatten letzte Woche so ein bisschen dieses Thema Weitersagen. Und es ist erstaunlich, da hatten wir im Alten Testament von diesen 4 Aussätzigen gesprochen, vor der Stadt Samaria. Und diese 4 Aussätzigen waren es, durch die Gott die ganze Stadt rettete. Und sie sagten es weiter. 4 Aussätzige. Und hier den am allermeisten gebundenen, geschundenen und besessenen Menschen damals, den man sich vorstellen konnte, den befreit Jesus und er ist Evangelist. Man sagt, er ist der erste Heidenmissionar überhaupt. Der erste Heidenmissionar. Jesus hat gesagt, er ist zuerst zu den Juden gesandt und hat sich ferngehalten von heidnischen Gebieten im Grunde genommen, damit die Juden nicht dicht machen. Und später ging das Evangelium zu den Heiden. Aber schon während Jesus unterwegs war, gibt es hier diesen Mann und er ist Heidenmissionar. Er geht in das Gebiet der 10 Städte, in das Heidenland und verkündigt die Wohltaten Gottes. Das ist doch gewaltig. Da beginnt Kirchengeschichte. An dieser Stelle. Und dass das Früchte getragen hat, sehen wir daran, weil das ist jetzt Kapitel 5. In Kapitel 8 ist die Rede von der Speisung der 4000. Und diese Speisung der 4000 geschah so am Rande dieser 10 Städte, am Rande der Dekapolis. Und da kamen 4000 Leute aus dem 10-Städte-Gebiet, um Jesus zu hören. Er hat lange gepredigt, heißt es auch. Um Jesus zu hören. Man fragt sich, warum kommen auf einmal diese Heidenleute dahin? Oder jüdisch-heidnischen Leute? Was hat sie neugierig gemacht? Ich bin mir sicher, dieser Besessene, ehemals, der in den 10 Städten von dem erzählt hat, was Jesus für ihn getan hat. Ich schließe damit mit dieser Aussage: Wirklich frei bist du, wenn du, das ist, ja, heavy. Also wirklich frei bist du, wenn du anderen von Jesus erzählen kannst. Ich bin nicht begabt. Was sollen die von mir denken? Ich möchte anerkannt sein. Man kann es immer schnell übertreiben. Ich habe Angst vor Menschen. Ja, das ist es ja. Wirklich frei, da geht es jetzt nicht um Dämonen, wirklich frei bist du, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählen kannst. Und nimm es vielleicht mal als Hausaufgabe mit, zu überlegen, was ist der Punkt, der dich daran hindert. Und lass dich dort frei machen. Such vielleicht das Gespräch mit jemandem, der mit dir und für dich betet. Vielleicht auch im Anschluss hier vorne oder wo auch immer. Da gibt es so diesen Punkt. Und diese Welt braucht nichts mehr als das Evangelium von Jesus bis heute, bis er wiederkommt. Da hat sich nichts dran geändert. Die Bevölkerung nimmt ja immer noch mehr zu. Die Relation zu denen, die glauben, wird ja immer geringer. Nichts mehr braucht diese Welt. Deswegen wartet Jesus noch. Deswegen lässt er uns noch in der Welt sein, um das zu bezeugen, das zu leben, das weiterzugeben. Und dem Teufel stört nichts mehr als Christen, die den Mund aufmachen und die mit ihrem Leben und mit ihrem Reden die großen Taten Gottes erzählen, die sie erfahren haben und die er für uns überhaupt getan hat. Ich bete noch. Ja, Herr, wir wollen hier bekennen, dass du absolute Spitze bist, dass du der Herr bist über alles und dass da, wo du wirkst und wo du redest, du Menschen in deine Herrschaft hineinziehst, in deine gute Königsherrschaft, dass du gekommen bist, um Gefangene zu befreien, die Werke des Teufels zu zerstören. Du sagst, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das gilt auch für uns. Vielleicht gibt es den einen oder die andere, wo wirklich Bindungen da sind, die nicht normal sind, die nicht mit dem Charakter zusammenhängen oder mit irgendwelchen menschlichen Dingen, sondern, boah, da kannst du das zeigen. Als der Befreier befreien. Du bist nämlich viel, viel größer. Und du weißt doch sonst um Dinge, die uns gefangen nehmen, uns daran hindern, dir nachzufolgen, dich zu bekennen, in deinem Namen zu leben in dieser Welt, ein sinnvolles Leben, hingegeben für den Herrn der Welt. Auch da bist du der, der hilft, auch der, der sich neu zeigt, neu wirkt in unserem Leben, uns auch da frei machen möchtest. Ich danke dir dafür. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.de.